Herzlich willkommen zum Podcast der Stadt Mission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Erwartungen und Überraschungen. Ich beginne mal mit einer kurzen Geschichte. Es war einmal ein Mann. Dieser ging immer und immer wieder über die Grenze an verschiedenen Grenzübergängen. Er transportierte dabei große Ballen von Stroh auf Eseln. Die Zöllner, die die Übergangspunkte kontrollierten, wussten, dass das ein berühmter, bekannter Schmuggler ist. Und so durchsuchten sie seine Strohballen. Manchmal stachen sie mit Stöcken in die Strohballen, um zu gucken, was wohl drin versteckt ist. Manchmal verbrannten sie sie, um in der Asche nach dem Schmuggelgut zu suchen. Aber sie fanden nichts, obwohl der Mann immer reicher wurde. Irgendwann ist er so alt geworden, dass er sich zur Ruhe setzte und in ein fremdes Land zog. Rein zufällig begegnete ihm einer der alten Zöllner und traute es sich zu fragen. Er fragte: "Du, jetzt, wo es doch so lange her ist, verrat doch, was du damals geschmuggelt hast." Der Schmuggler lächelte und antwortete: "Esel." Er hat Esel geschmuggelt. Die Zöllner hatten es vor Augen, sie suchten danach, aber sie erkannten es nicht. Und vielleicht ist es in der Adventszeit auch ähnlich, dass wir mit Gott rechnen, auf ihn warten, uns vielleicht sogar auch bewusst auf ihn vorbereiten oder irgendeine Erwartung auf jeden Fall an ihn haben und dann feststellen, dass es vielleicht ganz anders ist und er vielleicht nicht reagiert, nicht antwortet. Welche Erwartungen hast du in dieser Adventszeit? Ich wünsche mir, dass wir in dieser Adventszeit, in Vorbereitung auf Weihnachten, auf Heiligabend, dass wir es erleben, dass uns auch ein Licht aufgeht wie diesem einen Zöllner, auch wenn es sehr spät passiert ist. Dass uns ein Licht aufgeht und wir feststellen, dass Gott tatsächlich da ist. Dass es ein Gott ist, den wir loben und preisen, dem wir begegnen können, der uns tatsächlich auch hört und sieht und der real ist und nicht nur irgendeine Vorstellung in unseren Köpfen. Von daher lade ich dich ein, mit dieser Gegenwart zu rechnen, mit dieser Zeit, wo wir uns auf die Ankunft vorbereiten, heute am dritten Advent, Gott zu begegnen und, nicht meins, kann ja passieren, mit ihm zu rechnen, dass er da ist. Die Verse aus Johannes 21, dieser Geschichte, wo Jesus in Jerusalem einzieht, die haben wir gerade miteinander gelesen. Und bevor wir uns aus den zwei Perspektiven diesen Text anschauen, aus der Perspektive der Erwartungen und der Überraschungen, lade ich euch ein, noch ein paar Gedanken vorweg uns anzuschauen im Matthäus-Evangelium. Ein wenig Hintergrundwissen. Hintergrundwissen hilft uns, manchmal Bibeltexte besser zu verstehen und zu begreifen. Hintergrundwissen, was für die damaligen Hörer selbstverständlich und offensichtlich war, was wir vielleicht heute nicht mehr so im Blick haben oder uns auch die Tradition dazu fehlt. Aber dieses Hintergrundwissen hilft uns, diesen Gott in unserem Lebens- und Glaubensalltag besser zu greifen und ihn auch zu erfahren. Eine Besonderheit im Matthäusevangelium ist der sogenannte judenchristliche Hintergrund. Das meint, dass die Menschen, an die damals dieses Evangelium geschrieben wurde, zwar Christen waren, aber ursprünglich jüdisch geprägt waren. Das heißt, sie hatten eine Vielzahl von Traditionen, von Erfahrungen, von Geschichte, von Begegnungen, die typisch jüdisch waren. Und das Matthäusevangelium holt sie genau in diesen Erfahrungen, genau in diesen Traditionen ab. Es sind Worte und Bilder, es sind Erinnerungen, die für sie damals ganz offensichtlich waren. Und wenn in unserem Predigttext diese Bilder angesprochen werden, sie sofort sich dran erinnern, aber uns heute ein wenig abhanden gekommen sind, für die, die für uns heute sogar vielleicht fremd geworden sind. Aber es hilft uns zu verstehen, wie Gott damals die Menschen abgeholt hat, dass er uns auch heute damit abholt. Denn das ist gleichzeitig die zweite Besonderheit des Matthäus-Evangeliums. Obwohl es in eine konkrete Zeit, an einen konkreten Ort, an konkrete Menschen geschrieben ist, hat es gleichzeitig einen universellen Anspruch. Das heißt, es ist auch heute noch gültig. Und das ist derselbe Gott, der sich damals den Menschen gezeigt hat und ihnen etwas Gutes geben wollte, derselbe, der auch heute noch dadurch zu uns redet. Auch wenn manche Wörter und manche Bilder etwas fremd wirken. Das ist dieser universelle Anspruch. Und noch ein letzter Gedanke als Hintergrundwissen oder vielleicht an der Stelle auch sogar, vielleicht um Missverständnis vorzubeugen. Ja, dieser Matthäus-Text steht im 21. Kapitel. Eigentlich ist es ein österlicher Text am Ende. Und wir stehen ja eigentlich mit der Weihnachtsgeschichte am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Wie passt beides zusammen? In diesem Einzug Jesu in Jerusalem wird deutlich, was Jesus eigentlich vorhat, wie er sich selbst versteht und was er mit den Menschen im Blick hat. Und das hilft uns, Weihnachten besser zu verstehen und zu begreifen, auf wen wir uns vorbereiten und wer da vielleicht auch, ja nicht vielleicht, wer da kommen wird. So viel zu vorweg. Mein erster Gedanke. Erwartungen an diesen neuen König. Ich hatte uns gefragt am Anfang, welche Erwartungen du, welche Erwartungen wir in der Adventszeit an Gott haben. Die Menschen, die diese Worte gelesen oder gehört haben, sie hatten ganz konkrete Erwartungen an einen neuen König. Denn sie haben seit fast über 500 Jahren auf einen neuen König gewartet. Seit fast 500 Jahren erzählen sie sich immer und immer wieder, dass da ein König versprochen ist, der etwas Neues in Gang setzen wird. Ihre Vorfahren haben das immer wieder weiter erzählt, sodass sie es auch in dieser Zeit, als Jesus kam, wussten. Wenn ein neuer König kommt, dann wird es eine große Veränderung geben. Sie haben auf einen König gewartet, der das Volk wieder retten wird. Ja, wieder retten, wie so oft auch davor. Ein König, der die fremde Besatzungsmacht, dieses Mal die Römer, aus dem Land jagen wird. Ein König, der damit wieder Frieden und Unabhängigkeit und Freiheit wiederherstellen wird, so wie es zu den alten guten Zeiten war. Damit haben sie fest gerechnet. Und es war auch nicht das erste Mal, dass ein Wanderprediger in Jerusalem auftauchte. Immer wieder tauchten Menschen auf, die behaupteten, dieser verheißene Messias, dieser versprochene König zu sein. Doch es dauerte nicht lange, bis diese Menschen sich als Heuchler und Irrlehrer entpuppten. Es wurde sehr schnell deutlich, dass sie diesen Titel, diesen Anspruch auf diesen Messias-Titel zu ihrem eigenen Vorteil missbraucht haben. Und nun kommt wieder ein neuer Wanderprediger. Der reitet in Jerusalem ein und beansprucht, der neue Messias, der verheißende König zu sein. Kann man diesem Mann trauen? Matthäus 21 wird beschrieben, wie er in Jerusalem einzieht. Und auf den ersten Blick sind das echt komische Bilder. Ich würde mir einen König heute, oder auch rückblickend, so wie ich die Zeit damals verstehe, anders vorstellen. Aber er wird so beschrieben, dass er auf einem Esel einreitet. Auf einem Lasttier. Ein Teil der Menschen, die mit ihm schon unterwegs waren, die mit nach Jerusalem gezogen sind, sind so von ihm begeistert und haben ihn so kennengelernt durch die Wundertaten und was er alles mit ihm bewegt hat, dass sie ihn anjubelten. Sie zogen ihre Mäntel, ihre Gewänder ab, legten sie zum Teil auf dem Esel und zum Teil auf dem Boden, auf dem Weg vor ihm hin. Andere wiederum rissen oder brachen Äste und Zweige von Bäumen und von den Gesträuch ab und legten es ebenfalls davor hin. Auf diesen reitete er sozusagen durch oder drauf und zog in Jerusalem ein. Die Menschen, die in Jerusalem waren, und das waren viele Menschen, es war Pessachfest, das größte jüdische Fest, die Stadt war voll von Menschen, die sahen und hörten das, erlebten das und es setzte sie in Bewegung. Sie waren auf einmal aufgeregt und fragten, wer ist dieser Mann? Das löste dieser neue König aus. Was hier passiert, klingt nach komischen Bräuchen und Traditionen, die uns fremd sind. Wir würden nicht auf die Idee kommen, uns irgendwie Gewänder auszuziehen, Äste abzubrechen. Wir würden nicht auf die Idee kommen, irgendeinen fremden Mann da zu bejubeln und ihn anzusingen. Aber was hier passiert ist, die Erfüllung und der Verweis auf alte Versprechen, die endlich eingelöst werden. Diese ganzen Bilder, die hier gebraucht werden, waren Rückbezüge ins Alte Testament, in die Zeit, wo Könige eingesetzt wurden und auch in die Zeit, als der letzte König geherrscht hat und bis Jesus gekommen ist. Ich möchte uns vier Dinge mal rausgreifen, die das greifbarer machen, was Jesus eigentlich da gemacht hat. Zum einen wird auf die Propheten verwiesen. Konkret der Prophet Jesaja und der Prophet Zacharja. Diese beiden Propheten hatten vor langer Zeit schon angekündigt, dass es einst mal ein König kommen wird, ein besonderer König. Ein König, dass wenn er auftreten wird, wird er Jubel und Freude bei den Menschen auslösen. Es wird kein König sein, der Angst und Schrecken verbreitet, sondern Jubel und Freude. Es wird ein König sein, der gerecht ist. Ein König, der ein Retter sein wird. Ein König, der demütig sein wird und der tatsächlich auf einem Esel einreiten wird. Jesus macht all das. Dieses Bild, dass die Menschen ihre Kleider auszogen und irgendwie dahin legten, damit der König auf ihnen oder auf sie drüber sie reiten kann, ist auch kein neues Bild. Im zweiten Königebuch wird uns beschrieben, dass zum Beispiel der israelische König Jehu, als er eingesetzt wird, als er zu wirken beginnt, dass die Menschen das Gleiche tun, ihre Kleider ausziehen und auf den Weg legen, als ein Zeichen ihrer Loyalität, dass sie diesem König vertrauen und dass dieser König die Vollmacht von ihnen hat und dass sie ihm folgen werden. Auch dieses komische Bild, dass Äste und Zweige abgebrochen werden und auf den Weg gelegt werden, auch das ist kein neues Bild. Auch das taucht alttestamentlich auf. Und was aber viel mehr in der Lebenswelt der Hörer von damals aktiv drin war, war ein Mann namens Judas Makkabäus. Vor knapp 200 Jahren, bevor Jesus angefangen hat zu wirken, war es dieser Mann, der unter Gewalt die fremden Armeen, die Israel bedrängten, besiegte und so das unterdrückte Volk befreite, die sogenannten Makkabäeraufstände. Und diesen König, der das tat, der diese Rebellion startete, begegneten die Menschen genauso, als er siegesreich nach Jerusalem einzog, dass sie Zweige und Äste vor ihm hinlegten, als ein Zeichen dafür, dass sie ihm vertrauen und dass er der wahre Herrscher ist, der Befreier. Und dann noch der vierte, letzte Punkt, was am Ende passiert, als das alles erfahren und gesehen wird, was das in den Menschen auslöst. Sie fangen auf einmal an, Gott zu preisen und zu loben. Und zwar nicht nur die, die da mitgezogen sind und Jesus schon kennengelernt haben, sondern auch die, die ihn neu kennengelernt haben. Sie loben und preisen Gott, aber nicht mit irgendwelchen, also Gott, diesen neuen König. Aber sie tun das nicht mit irgendwelchen spontanen Eindrücken, Worten oder Liedversen, die in den Sinn kommen, sondern hier wird wortwörtlich Psalm 118 zitiert in Vers 9. Und Psalm 118 ist für uns einer von 150, die wir gar nicht so richtig kennen und nichts damit oder wenig damit verbinden wahrscheinlich. Aber für die Menschen damals war das ein zentraler Psalm, der regelmäßig fest zur Liturgie dazugehörte, der im Tempel immer wieder gesungen, gebetet und als Gott, für Gott sozusagen hingebracht wurde. Und ausgerechnet diese Verse werden für Jesus, der hier einzieht, benutzt. Verse, Worte, Erinnerungen, die mit diesem Gebet, mit diesem Psalm verbunden sind, die eigentlich in den Tempel gehören, werden auf einmal hier außerhalb des Tempels eingesetzt. Vielleicht klingt das für dich auch immer noch alles so ein bisschen fremd und du denkst, schön für die Menschen damals. Was hat das mit mir zu tun? Als erstes hat es etwas mit dieser Menschenmenge zu tun, die von diesem neuen König ergriffen wird. All das, was diese Menschenmenge gesehen und miterlebt hat, war für sie die sehnlichste Erfüllung ihrer größten Träume und Wünsche. Das, was hier gerade passiert ist, das haben die sich so sehr gewünscht und sich danach gesehnt. Und zwar nicht nur spontan heute, als sie das erlebt haben, sondern die Generationen vor ihnen. Seit über 500 Jahren warten sie auf diesen König. Und deswegen lesen wir dann in Vers 10, dass es da heißt, die ganze Stadt geriet so in Aufregung, dass sie anfingen, ihn zu loben und zu preisen. Die Erwartungen waren also groß. Das ist er. Das muss er sein. Er ist es. Jetzt ist er endlich da. Jetzt wird er uns endlich von diesen Römern befreien. So wie Judas Makkabäus das damals getan hat. So wie David es damals gemacht hat. Er wird uns wieder frei machen. Er wird wieder Ordnung herstellen. Eine Ordnung, die Gott gefällt und die nicht dann immer wieder zerbricht, weil wir sie selbst machen. Er wird es sein. Und er wird es jetzt, heute hier tun. Er wird endlich herrschen. Wir sind gerettet. Gerettet, wie das Volk es zur Zeit von David war. Wenn es tatsächlich so ist, dass hier ein Mann einzieht und nicht nur, wie die Wanderprediger davor, beansprucht, der verheißene Messias zu sein, sondern dass das erst wirklich ist, was würdest du heute von ihm erwarten? Was würdest du dir von ihm wünschen? Dass dieser Gott wirklich real ist, auf diese Welt kommt und mitten unter uns ist? Vielleicht hoffst du auf ein wenig Ruhe und Frieden mitten in diesem Chaos und Trubel deines Lebens, besonders in dieser Adventszeit. Stattdessen bist du aber rastlos und fühlst dich vielleicht sogar überfordert, weil es einfach alles zu viel ist. Vielleicht hast du auch ein persönliches Herzensgebet und betest: Gott, mach doch endlich mein Kind gesund oder mach meine alte Mutter gesund. Mach meine Enkel gesund, greif ein, wirke, handle, wenn du doch dieser große Gott ist, für den nichts unmöglich ist. Vielleicht betest du auch um etwas Materielles, um die Rechnung, die auf einmal aufgetaucht ist. Gott, greif ein und hilf mir in meiner finanziellen Not. Am besten heute noch, dass morgen das Konto geklärt ist. Vielleicht hast du andere Gebetsanliegen, Beziehungen, Konflikte, irgendetwas, was dich so sehr mitnimmt, dass es dein Herz bewegt. Gott, greif doch endlich ein. Das sind alles echte Nöte und echte Gebete. Aber was tun wir, wenn scheinbar nichts passiert? Oder wenn Gott auf einmal anders handelt, als wir es uns wünschen für das, was wir beten? Und an dieser Stelle vielleicht ein Trost. Ja, Jesus beabsichtigt, all diese Gebete zu beantworten. Und ja, er wartet auch nicht darauf, dass deine Motive erst ehrbar sind und richtig und korrekt sind. Er wartet auch erst gar nicht darauf, dass du dein Leben auf die Reihe bringst, damit er erst dann eingreifen kann. All das sind für ihn keine Bedingungen. Natürlich nicht, denn er ist ja Gott. Er kann es von jetzt auf jetzt möglich machen. Wir wünschen uns ja so oft, dass Gott sofort eingreift, dass er uns sofort von allem Schweren befreit, von Konflikten, von Krankheit, von all den anderen Sorgen. Die Menschen damals, die wollten einen König, der Frieden bringt. Jetzt. Sie wollten nicht die Generation sein, die es wieder der Nächsten erzählt, und sie wollten auch nicht die sein, die es nicht erfahren. Sie wollten es selbst sehen und spüren und erfahren, dass er alles verändert. Doch Gott antwortet ganz anders. Anders, als sie es sich vorgestellt haben. Er geht eine Ebene tiefer. Das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken, die Überraschungen an den oder mit dem neuen König. Denn ein Detail habe ich ausgelassen. Ein kleines, aber sehr wichtiges Detail bei dieser Auflistung dieser alttestamentlichen Erfüllungen. So ähnlich wie bei unserer Geschichte mit dem Schmuggler, der diese Strohballen schmuggelte, aber eigentlich Eseln schmuggelte. Und tatsächlich geht es in diesem kleinen Detail auch um den Esel. Jesus lässt sich auf einer Eselin, oder er lässt sich eine Eselin bringen und reitet auf einer Eselin ein. Und keine Sorge, falls du mit Gendern ein Problem hast, das ist nicht das Ziel, den Esel und die Eselin hier irgendwie gleichzustellen, sondern es ist tatsächlich dieses kleine, feine Detail, das hier von der weiblichen Form des Esels gesprochen wird. Er reitet auf einer Eselin in die Stadt hinein. Alle königlichen Prozessionen im Alten Testament, ohne Ausnahme, werden beschrieben, indem der König auf einem Esel, auf einem männlichen Esel reitet. Es gibt in diesem Zusammenhang, also die Eselin gibt es auch im Alten Testament, aber nicht im Zusammenhang mit königlichen Einzug. Es gibt nur eine einzige Bibelstelle, wo diese weibliche Form benutzt wird. Im ersten Königebuch. Und da geht es um niemand anderen als den König Salomo. Salomo als den Nachfolger von David. Salomo als der große zweite König wird auf eine Eselin gesetzt. Und Salomo wurde als ein Friedenskönig eingesetzt. Salomo sollte Frieden bringen. Das Matthäusevangelium knüpft an dieser Stelle ganz bewusst an dieser Eselin, an dieser Tradition, an diesem Bild an. Jesus, dieser neue König, der verheißene Messias, soll der Friedenskönig werden, der Salomo leider nicht wurde. Und das ist die entscheidende Wendung, dass Jesus hier nicht als ein gewaltiger, mächtiger, herrschender König kommt, sondern als ein Friedenskönig, der ganz anders handelt, als es die Menschen damals und vielleicht auch wir heute erwarten. Ein Friedenskönig, und was für einer. Während also die Menschen damals auf ein kraftvolles Handeln, ein Wirken, ein gewaltiges Eingreifen warten und damit fest die Erwartung haben, heute, jetzt wird es passieren, kündigt Jesus 3 Kapitel weiter im Matthäusevangelium das Gericht an. Und es dauert nicht lange, bis dieser verheißene König, in den so viel Hoffnung und so viel Erwartung gesteckt wurden, an einem heidnischen Kreuz sterben muss. Was ist das bitte für ein König? Ein König, der ganz anders ist. Ein Friedenskönig, der den Frieden ganz anders bringt. Denn dieser Messias kommt zu den Kranken und zu den Schwachen, zu den Ausgestoßenen, zu denen, die nirgendwo dazugehören, als erstes. Er selbst geht durch das Elend des Lebens und verzichtet auf irgendeinen Palast oder irgendeinen Thron, sondern er will die Ewigkeit gewinnen, das ewige Leben, indem er zu uns kommt. Und das tut er, indem er nicht ganz allgemein und ganz oberflächlich kommt, sondern indem er ganz konkret für dich und für mich kommt. Das ist der wahre Messias. Wir wollen ja oft vom Bösen und von der Ungerechtigkeit, wir wollen von der Unterdrückung befreit werden, die wir persönlich erfahren und erleben, die wir auch in den Medien, in den Nachrichten, in all den Berichten spüren und wahrnehmen. Und ja, Jesus wird uns von diesem Bösen in den abgründigsten Tiefen befreien. Aber das wird er nicht tun, indem er oberflächlich irgendwie schnipst und alles ist vorbei, sondern indem er tiefer geht, indem er in unsere Herzen kommt. Damit will ich nicht sagen, dass es ihm unmöglich wäre. Im Gegenteil, die ganze Geschichte des Christentums bezeugt das. Die ganzen Biografien im Alten und im Neuen Testament bezeugen, dass Jesus von heute auf morgen alles verändern kann. Aber gleichzeitig geht er auch diesen langen Weg, in dem er unsere Herzen ansieht. Und er fängt mit dir und mit mir an. Wenn wir also Jesus im Gebet zum Helfen einladen, dann wird er das oft gründlicher tun, als wir es uns vorstellen. Gründlicher sogar, als es uns lieb ist. Wenn ich manchmal dafür bete, dass Gott endlich Beziehungen wieder kittet, den anderen zum Verständnis bringt, den anderen zur Einsicht bringt, dass er sich endlich entschuldigt und endlich wieder den Schritt auf mich zugeht. Passiert's nicht immer, aber wenn ich's zulasse, dann passiert es, dass Gott eigentlich zu mir antwortet, fang du damit an, vergib du doch. Geh du den Schritt. Das, was ich dir schenke, darfst du den anderen weitergeben. Das ist ein schwierigerer Weg. Es wäre so schön, wenn der andere immer kommen würde und anfangen würde. Das ist vielleicht diese Perspektive, dass Jesus auf einer anderen Ebene handelt. Und das ist diese Herausforderung an diesem dritten Advent. Denn es gibt eine schlechte Nachricht. Die Menschen, die Jesus bei diesem Einzug so anjubeln, ihn loben und preisen, die werden bitter enttäuscht werden. Es dauert nicht lange, bis sie ihn loshaben wollen und ihm nicht mehr zuhören. Die gute Nachricht ist, die Enttäuschung dieser Menschen wird zwar bitter sein, aber sie betrifft nur die Oberfläche ihres Lebens. In der Tiefe ist nämlich Jesu Ankunft in der Stadt schon der Beginn, der tatsächliche Moment der Erlösung, die da anbricht. Und diese Erlösung, diese Befreiung, diese Rettung dieses demütigen, gerechten, barmherzigen Gottes, der auf einer Eselin einreitet, die gilt auch heute noch für uns. Wir dürfen uns in der Adventszeit daran erinnern lassen. Gottes Frieden ist ein Frieden, der auf den Sieg über die Feinde und über den Tod und das Leid anderer verzichtet. Stattdessen ist er bereit, selbst zu leiden und die Last auf sich zu nehmen. Für dich und für mich, für uns gemeinsam. Und Gott kommt nicht nur in der Vergangenheit, in dieser Zeit des Matthäusevangeliums, und er wird nicht nur in der Ewigkeit kommen, wiederkommen und alles vollenden, sondern er ist auch heute hier mitten unter uns. Genau in unserer Dunkelheit, in unserer Sorgen, in unseren Sorgen, in unseren Herausforderungen, die uns umhertreiben. Von daher zum Abschluss noch eine Frage. Welche Überraschung hält Jesus für dich in der Adventszeit bereit? Und bist du bereit, diese Überraschung auch zu entdecken? Amen.